Heute ist Freitag, der 26.04. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wer soll eigentlich für die Polizeieinsätze bei Fußballspielen zahlen? Darüber entscheidet jetzt das Bundesverfassungsgericht und wir schauen uns das an. Dann geht's natürlich heute auch wieder um, ihr könnt dreimal raten, Maximilian Krah. Der bleibt nämlich trotz der Spionagevorwürfe weiter Spitzenkandidat der AfD. Und dann sprechen wir noch über ein echt ganz schön hartes Abtreibungsgesetz in Arizona, das jetzt gekippt werden könnte. Und Leute, in Venedig, da muss man sich jetzt registrieren und 5 € zahlen, wenn man in die Stadt will. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute nicht mehr aus Straßburg, sondern aus Hamburg. Die letzten Wochen haben es irgendwie reisetechnisch ganz schön in sich und ich muss sagen, ich mag es irgendwie auch ganz schön. Unterwegs zu sein, andere Menschen zu treffen und neue Erfahrungen zu sammeln, das ist wirklich schön. Aber zu Hause ist es dann doch auch immer schön und so ein bisschen freue ich mich schon wieder aufs Wochenende. Irgendwie hat beides ja was, oder? Ja, und so hin und her, wie ich hier gerade unterwegs bin, so sieht es gerade auch ein bisschen in der Politik aus. Schauen wir uns das mal an. Wie sieht's bei euch so mit dem Fußball aus? Schaut ihr das gern oder sagt ihr, nee, das mag ich überhaupt nicht? Oder seid ihr vielleicht sogar so richtige Hardcore-Fans? Es gibt ja auch den ein oder anderen Verein, bei dem beim Spiel nicht nur die Mannschaft und sehr viele Fans anwesend sind, sondern auch ganz viel Polizei. Für die Sicherheit, ihr kennt es alle, diese Risikospiele, zum Beispiel Dortmund gegen Schalke oder Hamburger SV gegen St. Pauli, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, was ist daran jetzt so politisch? Einiges, ich verrat's euch. Um die Sicherheit im deutschen Fußball zu gewährleisten, fielen in der Saison 2022-23, also in der letzten, allein in der ersten und zweiten Bundesliga insgesamt, haltet euch fest, gut 1,6 Millionen Polizeiarbeitsstunden an. Das entspricht der Arbeitszeit von etwa 1238 vollzeitbeschäftigten Polizeibeamten. Das bedeutet, gut 1200 Polizeibeamte, viele Millionen Euro, nur damit die Stadien in Sicherheit sind, also dass da Ordnung ist bei Risikospielen. Ja, 1200 Polizisten, da könnte man jetzt sagen, die könnten wir auch an anderer Stelle vielleicht ganz gut gebrauchen. Und in manch anderen Ländern ist es auch so, dass die Ligen oder Vereine auch sagen, Leute, wir beteiligen uns hier an den Kosten. In Deutschland aber zahlen das alles wir, also die SteuerzahlerInnen. Wir greifen dafür in unsere Geldbörse und ich lasse das mal kurz sacken. Wir zahlen also 1200 Polizisten. Den meisten Menschen ist das gar nicht so bewusst und da stellt sich ja irgendwie dann doch die Frage, ist das so gerecht? Bremen zum Beispiel, die machen es anders. Da heißt es in Paragraph 4 des bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes, eine Gebühr wird von Veranstaltern oder Veranstalterinnen erhoben, die eine gewinnorientierte Veranstaltung durchführen, an der voraussichtlich mehr als 5000 Personen zeitgleich teilnehmen werden. Wenn wegen erfahrungsgemäß zu erwartender Gewalthandlung vor, während oder nach der Veranstaltung am Veranstaltungsort an den Zugangs- oder Abgangswegen oder sonst im räumlichen Umfeld der Einsatz von zusätzlichen Polizeikräften vorhersehbar erforderlich wird. Hört sich ganz kompliziert an, aber in Bremen müssen sich die Ligen an den Kosten beteiligen. Ja, Bremen will also nicht die ganzen kompletten Kosten für Polizeieinsätze ersetzt haben, sondern nur die Mehrkosten für Veranstaltungen, bei denen dann eben diese zusätzlichen Polizeikräfte erforderlich sind. Und im Fußball ist das bei den sogenannten Hochrisikospielen ja immer der Fall. Anstelle von ein paar hundert Polizeibeamten, die da normal sind, gibt es da 1000 oder mehr Polizisten für die Sicherheit. Zum Beispiel gab es das auch in Bremen beim Nordderby Werder Bremen gegen den HSV. Das ist schon ein bisschen her, so 9 Jahre. Aber da machte Bremen ernst und hat nach vorheriger Ankündigung einen Gebührenbescheid über 425.718,11 € an die Deutsche Fußball-Bundesliga gestellt. Ja, die Deutsche Fußball-Bundesliga, das ist ein Zusammenschluss der 36 Fußballvereine der Bundesliga und der zweiten Bundesliga der Männer. Sie hat die vollständigen Vermarktungsrechte an den beiden Ligen und tritt neben den Vereinen selbst als Veranstalter auf. Weil sie die Kosten nicht übernehmen wollte, landet diese ganze Sache dann vor Gericht. Und im Mai 2017, da erklärte das Verwaltungsgericht Bremen in erster Instanz die Kostenbeteiligung nach diesem bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz, das ist alles rechtswidrig. Aber das Oberverwaltungsgericht entschied in der Berufung im Februar, ja, der deutsche Fußball muss jetzt zahlen. Im Verfahren hatte Bremen auf ein paar tausend Euro verzichtet, sodass es jetzt nur noch so um 415.000 € ging. Im März 2019 bestätigte dann auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in der Revision das Vorgehen gegen Bremen. Ja, und gegen diese Urteile und gegen Paragraph 4 gibt's jetzt eine Verfassungsbeschwerde von der Deutschen Fußballliga. Jetzt muss also das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Ist also die Frage, wer muss Risikospiele finanzieren und gehört sowas allein zu den staatlichen Kernaufgaben? Oder muss eben auch die Bundesliga und die ganze deutsche Fußballliga da einsteigen? Es ist also irgendwie eine Grundsatzentscheidung und ich fand das so interessant, auch wenn ich eigentlich gar kein Fußballfan bin, aber ich dachte, darüber reden wir heute mal direkt am Anfang, weil es geht um wirklich viel Geld, das wir hier leisten. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir doch mal.
Werbung.
Es ist wieder soweit, ihr Lieben. Meine monatliche Erinnerung an euch, dass Ökostrom was richtig, richtig Cooles ist. Ihr wisst es auch schon, wenn ihr die Informantin ganz lange hört. Ich bin seit über 10 Jahren Kundin bei Naturstrom. Für mich war das damals so, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, haben wir ganz lange überlegt, was machen wir, zu welchem Stromanbieter gehen wir, und wir sind bei Naturstrom gelandet, weil ich 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser haben wollte. Und Naturstrom war für mich ein Anbieter, der noch so viel mehr zu bieten hat. Weil ich muss wirklich sagen, mein Herz hängt an diesem Thema. Nachhaltigkeit bei Strom, dass wir selber etwas dafür tun können und dass es einen Anbieter gibt wie Naturstrom, die nicht nur sagen, ey, ihr kriegt von uns 100% Ökostrom in höchster Qualität, sondern mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr tut nicht nur was Gutes für die Umwelt, weil ihr euren Stromtarif vielleicht gewechselt habt zu einem Ökostromanbieter wie Naturstrom, sondern ihr habt auch direkt was für den Klimaschutz getan. Naturstrom sorgt nämlich dafür, dass es eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energie geben kann. Und wie ihr da mitmachen könnt, das ist total einfach und ich sag's euch ja aus Erfahrung und ich bin wirklich so froh, darüber sprechen zu dürfen, weil ich es ja wirklich schon so lange nutze und einfach merke, das Thema liegt mir nicht nur am Herzen, sondern ich habe es wirklich schon so richtig verinnerlicht, weil ich es einfach so unfassbar wichtig finde. In nur 5 Minuten könnt ihr mehr für dieses Klima tun bei euch zu Hause. Ihr geht einfach auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Das war's. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten für euch, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und wir wären ja hier nicht bei der Informantin, wenn ich euch nicht nur coole Partner vorstellen würde, sondern ihr kriegt auch noch ein Extra von mir. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, also so wie der Podcast heißt, Informantin, dann bekommt ihr jetzt 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit.
Werbung Ende.
Aber keine Sorge, ihr Lieben, auch heute reden wir natürlich über die AfD. Ihr mögt es vielleicht kaum glauben, aber Maximilian Krah bleibt auch nach dem Vorwurf der Spionageaffäre Spitzenkandidat zur Europawahl. Gar kein Problem. Er sagt, ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Ja, würde ich an seiner Stelle auch sagen, denn diese unangenehme Angelegenheit, das ist ja der Spionageverdacht gegen einen seiner Mitarbeiter. Und der ist jetzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, Informationen an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Krah sagt, das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch heute den Mitarbeiter kündigen. Also das war vorgestern. Und auch Alice Weil und Tino Chrupalla, die hat er getroffen im Bundestag, die haben sich beraten. Und daraufhin hat Krah gesagt, okay, ich nehme jetzt mal nicht am Europawahlkampfauftakt teil. Ach, das hätte vielleicht auch ein bisschen heikel werden können. Aber was denken Weidel und Chrupalla wohl wirklich? Sowas wie Mist, dass das rausgekommen ist oder Mist, dass wir ihn aufgestellt haben? Das bleibt wohl erstmal irgendwie hinter verschlossenen Türen. Sie äußern sich nicht so richtig. Sie sagen einfach nur, jegliche Einflussnahmen fremder Staaten durch Spionage, aber auch der Versuch, Meinungen und Positionen zu kaufen, müssen aufgeklärt und mit aller Härte unterbunden werden. Ja, gut, das überrascht wohl keinen, das hätte ich auch so gesagt. Aber Krah, der steht ja auch schon seit längerer Zeit in Kritik. Er sei zu freundlich gegenüber China und Russland. Ende vergangenen Jahres hatte ihn die US-Bundespolizei, also das FBI, bei einem USA-Besuch ja auch schon verhört zu möglichen Geldzahlungen. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Und Konstantin von Notz, der hat dafür auch eine Erklärung. Zitat, man versucht den Laden, also die Demokratie oder die Regierung, schlecht zu reden und durch Wahlen in die Verantwortung zu kommen, um die Demokratie zu schleifen und dann abzuschaffen. Deswegen sind diese rechtsextremen Parteien der natürliche Allianzpartner der Autokratien dieser Welt. Und damit ehrlicherweise ja auch von China. Und er muss es wissen, er ist der grünen Fraktionsvize und Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Wir waren schon länger vor den Einflussversuchen Chinas und Russlands und in Verbindung zu rechtsextremen Parteien in Europa. Er ist also nicht so überrascht. Und es wurde gestern auch im Bundestag darüber gesprochen und auch der Kanzler sagt, das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr besorgniserregend. Und er betonte auch, wie wichtig die Spionageabwehr ist. Aus Sicht des Bundeskanzlers läuft sie erfolgreich. Man sehe an den jüngsten Verhaftungen ja, es gelingt ziemlich gut. Zitat. Und das sollte uns anspornen, mit aller Kraft alles dafür zu tun, dass wir allen auf die Schliche kommen, die gegen uns und unsere Sicherheit spionieren. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht. In Deutschland reden wir ja gerade darüber, ob Abtreibungen legal werden sollen. Und das ist ja ein richtig großer Schritt für uns. Wenn wir aber mal in die USA schauen, dann sehen wir, dass es da ja viele Bundesstaaten gibt, die wirklich krasse Regeln haben. Im US-Bundesstaat Arizona, da gibt es zum Beispiel noch ein Abtreibungsverbot von 1864. Ja, keine Abbrüche sind erlaubt, schon so lange nicht, auch nicht bei Vergewaltigung. Das höchste Gericht in den südwestlichen Bundesstaat hatte Anfang April das 160 Jahre alte Abtreibungsverbot als vollstreckbar erklärt und gesagt, Leute, das könnt ihr immer noch anwenden. Und die haben sich da auf das Urteil des obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2022 berufen, wo ja die landesweite Garantie für den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen beendet worden ist. So. Jetzt könnte sich das Ganze aber auch in Arizona ändern. Abgeordnete des Unterhauses in diesem Staat haben jetzt für eine Aufhebung des Gesetzes gestimmt. Das Repräsentantenhaus des Staates stimmte am Mittwoch mit 32 zu 29 Stimmen für diese Aufhebung, also wirklich knapp. Und es hat auch nur funktioniert, weil drei Republikaner gesagt haben, wir gehen hier mal mit. Spannend finde ich das ganz schön, weil ja eigentlich ist Ex-Präsident Trump ja eher auf der Seite, dass wir hier Abtreibung weiter verbieten. Und man befindet sich jetzt ja schon so ein bisschen im Wahlkampf. Und es gibt auch eine Gallup-Umfrage dazu, die sagt, nur 13% der US-Bürgerinnen und Bürger, die sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche unter allen Umständen verboten werden sollten. Und es gibt auch eher eine größere Skepsis gegenüber radikalen Lebensschützern. Und da würde ich schon sagen, da kommt gerade ganz schön was in Bewegung. Und das in dem Wahljahr, das wird richtig interessant. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch. Wart ihr schon mal in Venedig? Ich meine, wir kennen das alle. Volle Gassen, viele Menschen, diese riesen Kreuzfahrtschiffe, die da einlaufen. Himmel, es ist ganz schön voll. Ich war selbst letztens im Oktober da, da ging's noch, es war nicht die Hauptreisezeit. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich im Juli auf dem Markusplatz stehe, ich würde ja wahrscheinlich keinen Fuß auf den Boden kriegen. So, und jetzt sagt Venedig, Leute, das reicht uns. Es gibt was Neues. Ihr müsst 5 € zahlen, wenn ihr in diese Stadt wollt. Mit dem Eintritt, so sagt der Bürgermeister Luigi Brugnaro, wollte Venedig kein Geld verdienen. Es gehe nicht darum zu zählen, wie viele Menschen bezahlt haben und wie viele nicht. Uns ist es wichtig, dass die Stadt weniger überlastet ist. Es soll eher abschrecken, an dem oder an dem Tag als Tagestourist zu kommen. So, das wird jetzt erstmal getestet an insgesamt 29 Tagen und da ist dann zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr dieser Eintritt jetzt vorgefertigt. Und das beginnt am 5. Mai, also nächste Woche. Und dann gibt's immer mal wieder so Testphasen. Ja, also wer jetzt als Tagestourist wenig besuchen will, der muss sich auf einer Internetseite registrieren und diese Eintrittsgebühr bezahlen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Und nach der Bezahlung bekommt man einen QR-Code, den man dann bei Kontrollen vorzeigen muss. Und Achtung, es gibt nur so stichprobenartige Kontrollen, aber wenn ihr erwischt werdet, kostet das 300 €, wenn ihr kein Ticket habt. Ich bin wirklich super gespannt, ob das wohl einen Unterschied macht und ich finde, irgendwie ist das so ein bisschen eine Good News. Oder was sagt ihr? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und ihr wisst es, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf die Glocke drückt bei Spotify, eine Bewertung schreibt bei Apple oder wo ihr das auch immer hört. Ich freue mich so sehr und dann hören wir uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.